Österreich. Einwanderungsfanatiker Babler fordert Zwangsquoten für Asylanteneinquartierung. Volkswirt Dr. Thorsten Polleit im Auf-1-Gespräch. Inflation wird geduldet und politisch instrumentalisiert. Und UN-Menschenrechtsrat. Baerbocks Quasi-Kriegserklärung an den Iran. Herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Die Stadt Dreiskirchen in Niederösterreich kennt wohl jeder in Österreich. Denn hier befindet sich eine von zwei Erstaufnahmestellen des österreichischen Asylsystems. Das Flüchtlingslager Dreiskirchen ist seit Jahren immer wieder in den Medien, weil es regelmäßig zu Vorkommnissen mit sogenannten Schutzsuchenden kommt. Erstaunlicherweise hat die Stadt trotzdem nach wie vor einen SPÖ-Bürgermeister, nämlich Andreas Babler. Wie wir schon berichtet haben, werden die österreichischen Grenzen derzeit so massiv überrannt wie noch nie. Während andere Bürgermeister längst gegen die Unterbringung der Illegalen in ihrem Ort protestieren, jammerte Babler gestern in einem Interview in der ZIP 2 nur, dass es noch nicht genug sei. Laut ihm bräuchte man vor allem Ankunftskapazitäten in Österreich. Dann brabbelte Babler vorwurfsvoll darüber, dass andere Städte und ganze Bundesländer wie zum Beispiel Kärnten ihre Asylquoten nicht erfüllen würden. Im Zuge der großen Migrationskrise 2015-2016 erließ die damalige Regierung nämlich eine neue Regelung, mit der ein Verteilschlüssel für illegale Migranten eingeführt wurde. Doch es zeigt sich, wenn sich Politiker weigern, die Quartiere zur Verfügung zu stellen, dann werden die Asylanten auch nicht geschickt. Und sie landen dann woanders in Zelten oder eben in Dreiskirchen. Babler kann sich darüber kaum beschweren, denn er verlangt ja ständig nach mehr und mehr Asylanten. Deshalb fordert Babler Gesetze mit mehr Durchgriffskraft, sodass die Quoten erzwungen werden können. Zudem jammerte er darüber, dass es angeblich nicht genug Geld für die Bewirtung und Bespaßung der Asylanten gebe. Zitat: Wir Bürgerinnen in den Gemeinden, wir haben ja ein Interesse, dass Flüchtende gut betreut sind, dass eine Tagesstruktur ist, dass sie sozialarbeiterisch, psychotherapeutisch mit Tagesstruktur gut auch in den Gemeinden versorgt sind. Zitat Ende. Dann fragt die Moderatorin nach, ob er die anderen Bürgermeister versteht, die sagen, dass es zu viel für die Bevölkerung ist, wenn so viele Ausländer in den Ort kommen. Daraufhin meint Babler nur stur, man müsse dem gegenüber Haltung zeigen. Schließlich seien es ja Menschen, die zu uns kommen. Das bestreitet auch keiner. Doch auch die Österreicher sind Menschen und auch sie haben ein Recht auf Heimat und Sicherheit. All das ist Babler aber offenbar völlig gleichgültig, denn für Asylfanatiker wie ihn ist der Bevölkerungsaustausch längst zu einer Art religiösem Dogma geworden, von dem man nicht abweichen darf, koste es, was es wolle. Wir bleiben noch beim Asylthema, kommen aber nach Deutschland. Eine Asylwelle wie im Herbst 2015 sollte sich nicht wiederholen. So jedenfalls versprachen es die Systempolitiker in Deutschland in den vergangenen Jahren regelmäßig. Ganz so, als sei die Masseneinwanderung nur eine Art Versehen und nicht etwa Teil eines Planes zur Verdrängung der europäischen Völker. Nun, 7 Jahre nach der Grenzöffnung, erweisen sich die Versprechen der Apparatschiks als Lüge. Der Zustrom über das Mittelmeer und die Balkanroute hat auch die Bundesrepublik erneut erreicht. Anders als in der Ära von Angela Merkel werden die Siedler jedoch heute nicht von hysterischen Willkommensklatschern begrüßt, sondern eher unauffällig verteilt. Auch in Dresden, wie die Reporter unseres Berliner Studios beobachten konnten.
Der Hauptbahnhof von Dresden ist seit Monaten wieder Ziel ungezählter Asylanten. Im Landtag ist Martina Joost zuständig unter anderem für Migration. Die 61-Jährige beklagt, die Lage sei außer Kontrolle, genau wie 2015.
Es ist eine Asylwelle, auch wenn wir die jetzt noch nicht konkret mit Zahlen untersetzen können, die überhaupt nicht mehr zu bewältigen ist. Landräte, zum Beispiel in Bautzen, haben gesagt, bitte mach einen Migrationsstopp, wir können das nicht mehr verkraften. Die Zahlen sind galoppierend.
Diese Bilder, die auf eins vorliegen, beweisen, der Zustrom der Illegalen ist in Dresden gut organisiert. Von den Bahnsteigen leitet die Polizei die Asylforderer in ein improvisiertes Aufnahmezentrum. Dort verliert sich die Spur der meisten Migranten. Vermutlich über Hinterausgänge verteilen sie die Behörden auf die Unterkünfte. Doch was denken die Dresdner über den Zustrom? Die Prager Straße, nur ein paar hundert Meter vom Bahnhof entfernt. Über das Thema Asyl wollen die meisten Menschen nicht öffentlich sprechen. Kritik könnte den Arbeitsplatz kosten, fürchten einige. Vor der Kamera gibt es dann meist Zweifel zwischen den Zeilen.
Also einen Kriegsflüchtling nehmen wir ja, denke ich, gerne auf, um einfach eine Verfolgung zu vermeiden. Aus wirtschaftlichen Gründen, naja gut. Da halte ich mich mal ein bisschen zurück mit meiner Meinung.
Das ist einfach irgendwie ein schwieriges Thema und ich glaube, da schwingt auch ein bisschen Rassismus ein bisschen mit und da wollte man sich bewusst gegenstellen und deswegen hat man vielleicht dann auch mehr geholfen. Und jetzt ist es irgendwie, wie soll man das sagen? Also schwieriges Thema, kann ich selber nicht so gut in Worte bringen.
Wie viele Illegale im Moment nach Dresden strömen, ist unklar. So sprach die zuständige Landesdirektion Sachsen am Donnerstag von 4.638 Asylforderern in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaates, davon 1.185 in Dresden. Tatsächlich sind die Zahlen deutlich höher, da die meisten Siedler nicht in Heimen der Landesregierung untergebracht sind. Hunderte leben etwa auf dem Dresdner Messegelände und bald wohl auch in Sporbitz im äußersten Südosten der Landeshauptstadt. Auf diesem Gelände entsteht erkennbar ein Containerdorf. Die Anwohner wurden nicht informiert. Die Behörden geben sich ahnungslos, berichtet Max Schreiber, der die Bauarbeiten beobachtet.
Die Stadt Dresden hat natürlich über den Social Media Account mitgeteilt, dass dort keine Unterkunft geplant ist und dass dort auch theoretisch keine Bauarbeiten stattfinden. Und als ich dann aber Fotos und Videos hingeschickt habe, wie das hier schon aussieht, da waren die selber ganz erstaunt. Und im Nachgang kam dann eben raus, dass hier jetzt eine geplante Flüchtlingsunterkunft entsteht.
Vertrösten lassen wollen sich die Anwohner nicht. Im ländlich geprägten Stadtteil wächst der Protest. Zurück in der Innenstadt. Der Platz vor dem Bahnhof wirkt heute friedlich. Doch dieser Eindruck könnte täuschen, meint jedenfalls Jost.
Da gibt es eine Apotheke, da gibt es ein Fitnessstudio, wo Frauen sich über den Platz einfach nicht mehr trauen. Ja, wo Einkesselungen passieren mit Raubüberfällen und so weiter, also Anstieg der Kriminalität.
Eine Entwicklung, über die die Systemmedien beharrlich schweigen und auch die Behörden schauen offenbar weg.
Wir bleiben noch in Deutschland, das sich immer mehr als moralische Weltpolizei aufspielt. Außenministerin Annalena Baerbock hat am Donnerstag im UN-Menschenrechtsrat in Genf gefordert, das iranische Regime für die seit Monaten anhaltende Gewalt gegen Demonstranten zur Rechenschaft zu ziehen. Es brauche einen, so Baerbock, Zitat, unabhängigen Mechanismus, um die Täter zu ermitteln. Die Lage im Iran solle aber sofort von UN-Experten untersucht werden. Die Sondersitzung des Rates war von Deutschland und Island einberufen worden. Dem Antrag stimmten 25 der 47 Mitgliedstaaten des Menschenrechtsrates zu. 6 stimmten dagegen, 16 enthielten sich. Baerbock feierte sich für diesen Erfolg und erklärte salbungsvoll, Menschenrechte ließen keinen Spielraum für Interpretationen. Das Recht auf freie Meinungsäußerung sei verbrieft und gelte auch im Iran. Wenn das Recht auf Souveränität missbraucht werde, um die eigenen Menschen zu unterdrücken und damit auch die Charta der Vereinten Nationen mit Füßen zu treten, müssten die Vereinten Nationen ihre Stimme erheben, sagte sie weiter. Die Ironie dieser Worte dürfte ihr kaum bewusst sein. Baerbocks eigene Grüne Partei würde das Recht auf freie Meinungsäußerung in Deutschland am liebsten auf Linke beschränken. Konservative Politiker sehen sich regelmäßig den Anschlägen von Antiverbanden ausgesetzt, die von den Grünen gefördert werden. Und die Souveränität Deutschlands erodiert unter der Ampelregierung zusehends. Die Zustände im eigenen Land kümmern Baerbock jedoch wie üblich nicht. Auch nicht die sicherheitspolitischen Folgen ihrer Worte und Handlungen für Deutschland. Unbekümmert eröffnet sie nun noch eine weitere Front im Iran und das, wo Deutschland nicht zuletzt durch die grüne Außenpolitik de facto Kriegspartei in der Ukraine ist und sich auch sonst bei jeder Gelegenheit als moralischer Scharfrichter aufspielt. Innerhalb der EU etwa gegen Ungarn und Polen. Nun legt man es auch noch auf eine Eskalation mit dem Iran an, einem Land, das aller Voraussicht nach in kurzer Zeit eine Atommacht sein wird. Weil der Antrag des Menschenrechtsrats die praktische Folge haben wird, dass demnächst auch iranische Staatsbürger in der EU vor Gericht stehen könnten, ist es nicht verwunderlich, wenn Teheran das deutsche Vorgehen als feindlichen Akt, wenn nicht gar als Kriegserklärung, auffassen sollte. Wie üblich zerschlägt die außenpolitisch völlig unqualifizierte Baerbock also wieder einmal Porzellan und schert sich nicht um die Konsequenzen. Und wir kommen zur Wirtschaft. Der Chefvolkswirt von Degussa Goldhandel, Dr. Thorsten Polleit, sieht auf längere Sicht kaum Entspannung bei der Inflation und hält die Rückkehr zu Werten um die 2% für unwahrscheinlich. Doch das sei seitens der Politik auch gewünscht, denn etwa die enorme Staatsverschuldung könne so einfacher bewältigt werden. Und das auf Kosten der kleinen Leute, die dadurch lautlos enteignet werden. Mehr dazu sehen Sie in folgendem Ausschnitt aus dem Gespräch für Wirtschaft auf 1 mit Bernhard Riegler.
Wie schätzen denn Sie ein, wie wird sich die Inflation in den nächsten Monaten denn weiterentwickeln?
In den nächsten Monaten kann es tatsächlich in den Inflationsraten, den offiziellen Inflationsraten, eine Erleichterung kann sich in diesen Daten zeigen. Denn die Energiepreise haben jüngst etwas nachgegeben und das üblicherweise dämpft dann den Anstieg dieser statistischen Zahlen etwas ab. Aber ich bin sehr skeptisch, dass die Inflation wieder auf die 2%-Marke in absehbarer Zeit zurückkehren wird. Ich befürchte eher, dass in Amerika, aber auch hier im Euroraum so etwas wie eine störrische Hochinflation sich zeigen wird in den nächsten Jahren, also eine Inflation zwischen 5-10% unter Schwankungen. Das ist mein wahrscheinliches Szenario und das ist auch gewissermaßen eine Warnung an alle, die Euro oder US-Dollar halten. Die Kaufkraft der Währungen wird leiden unter diesen Bedingungen, nicht nur heute, morgen, sondern in den kommenden Jahren.
Wie glauben Sie denn, wird denn die Politik auf diese Bedingungen reagieren?
Ja, wissen Sie, Inflation ist natürlich für die Bürger ein großes Problem, aber für Politiker und Staaten kann Inflation durchaus attraktiv sein. Beispielsweise senkt die Inflation die Staatsverschuldung ab. Die Leidtragenden sind die Gläubiger und auch die Halter des Geldes, aber Politikern wird es erspart, im Zuge einer hohen Inflation politisch unliebsame Reformprojekte angehen zu müssen. Und hinzu kommt natürlich auch, Inflation sorgt für Spannungen, politische, soziale Spannungen. Und auch das eröffnet Politikern natürlich die Möglichkeit, verstärkt in das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem einzugreifen und Kontrolle an sich zu ziehen, die Wirtschaft zu steuern. Also man sieht es ja auch aus aus dem politischen Lager gibt es ja keine starken Appelle, die Inflation zu verringern. Also da befürchte ich eher, dass die geduldet wird und politisch instrumentalisiert wird.
Und die ganze Sendung Wirtschaft auf 1, Thorsten Polleit über die Inflationsentwicklung, die Kaufkraft der Währungen wird leiden. Mit Bernhard Riegler sehen Sie ab morgen nur hier bei uns bei auf1.tv. Und folgende Meldungen haben wir kurz für Sie zusammengefasst. Brasilien. Justiz verweigert Überprüfung der Wahlergebnisse. Ebenso wie die meisten Gerichte in den USA verweigert die hochkorrupte Justiz in Brasilien jegliche Überprüfung der offensichtlich manipulierten Wahl. Und der oberste Richter des Landes, Alexandre de Moraes, inniger Unterstützer des vorbestraften Marxisten Lula, geht sogar noch darüber hinaus. Ohne die vorgelegten Beweise von Wahlmanipulation auch nur anzusehen, will dieser nun nicht nur Präsident Bolsonaro und dessen Partei überprüfen lassen, sondern sie zudem noch mit einer Strafe von umgerechnet 4,1 Millionen US-Dollar belegen und deren Bankkonten einfrieren. So handeln eben Linke, wenn sie beim Betrügen erwischt werden. Korruption in Reinkultur. Eine Provokation sondergleichen. Faeser will Einbürgerungen massiv erleichtern. Auch die deutsche Innenministerin Faeser macht sich ihr Land so links wie der Witte, wie es ihr gefällt. Während ihre grünen Kollegen heftigst daran arbeiten, die deutsche Wirtschaft im Rekordtempo zu zerstören, hat sie nun angekündigt, die Einbürgerung von Ausländern massiv zu erleichtern. In Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern sollen automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, wenn auch nur ein Elternteil seit 5 Jahren rechtmäßig hier gelebt hat. Für Neubürger soll die bisher dafür benötigte Aufenthaltszeit in Deutschland von 8 auf 5 und bei, Zitat, besonderen Integrationsleistungen sogar auf 3 Jahre verkürzt werden. Wobei diese ihre originale Staatsbürgerschaft natürlich behalten dürfen. Auch mehrere Ehefrauen stellen kein Problem mehr dar. Und ab 67 Jahren muss man nicht einmal mehr Deutsch können, da dann sogar der Sprachnachweis entfällt. Meinungsfreiheit auf Twitter geht in die nächste Runde. Der neue Twitter-Chef Elon Musk sorgt weiterhin für Schnappatmung bei der linken Meinungspolizei. Nach der Wiederherstellung von Donald Trumps Account hat er nach einer weiteren Umfrage unter den Usern nun auch noch angekündigt, im Sinne einer Generalamnestie die zahlreichen willkürlich gesperrten Konten konservativer Nutzer wieder zu aktivieren. Musk spricht von der Vox Populi, also der Stimme des Volkes. Die Systemmedien können dem herzlich wenig abgewinnen. So zweifelt beispielsweise die Frankfurter Allgemeine die Repräsentativität der Umfrage an. So sei es, Zitat, unklar, ob und wie viele Stimmen von automatisierten Accounts abgegeben wurden. Die Frage nach gefälschten Konten hatte sie den Vorbesitzern von Twitter allerdings nie gestellt. Mercedes Stern zukünftig aus dem Ausland. Einen viel symbolischeren Akt kann man sich kaum vorstellen. Autozulieferer BIA im badischen Forst stellt aufgrund der explodierenden Energiekosten seine Produktion ein. Mit dieser verschwindet auch der hier angefertigte Mercedes-Stern, weltweites Aushängeschild deutscher Industrie. Auch er wird wohl zukünftig im Ausland gefertigt werden. Unter der ökomarxistischen Wirtschaftspolitik der Ampelregierung geht zugleich auch Deutschlands Stern unter. Saftige Gehaltserhöhungen, fürstliche Entlohnung von Beamten. Während Angestellte in der Privatwirtschaft hart um jeden Euro kämpfen müssen, geht bei den Beamten alles ganz schnell. Geradezu rührend sorgt sich der Staat um seine Gefolgsleute. In Deutschland wie in Österreich. Während die Bürokraten in mehreren deutschen Bundesländern ab 1. Dezember rückwirkend Familienzuschläge in Höhe von bis zu 10.000 Euro erhalten, dürfen auch österreichische Staatsbedienstete nicht meckern. Ihre Gehälter werden mit 1. Januar zwischen 7,15 und 9,41% angehoben. Die österreichischen Handelsangestellten hingegen können von so einer Lohnsteigerung bisher nur träumen. Themenwechsel. Der US-Film Died Suddenly, was übersetzt so viel wie plötzlich verstorben bedeutet, wurde am Montag veröffentlicht und allein auf Rumble bereits über 7 Millionen Mal aufgerufen. Er behandelt die weltweite Zunahme plötzlicher Todesfälle von Menschen, die zuvor fit und gesund waren oder die an einer schnell verlaufenden Krankheit gestorben sind. Der 70-minütige Film beginnt damit, dass Versicherungen in den USA einen unerklärlichen Anstieg der Gesamtsterblichkeit bei 18- bis 49-Jährigen festgestellt hätten. Damit einhergehend seien auch mehr Fehlgeburten und Gesichtslähmungen zu beklagen. Tatsächlich ist im Vergleich zu 2020 ein massiver Anstieg der Sterbefälle von enormen 40% in der Altersgruppe von 18 bis 64 im Jahr 2021 festzustellen, wie etwa die Lebensversicherung One America feststellte. Das habe es so zuvor noch nie gegeben. In der Doku geht es auch um die angebliche Überbevölkerung und die Agenda der Bevölkerungsreduktion, wo natürlich auch der selbsternannte Menschenfreund Bill Gates zu Wort kommt. Auch Klaus Schwabs WEF, die Agenda 2030 sowie Altglobalist George Soros finden in diesem Zusammenhang Erwähnung. Mainstream-Medien wie Forbes oder MSN News sind natürlich gleich zur Stelle, um die gesamte Doku und vor allem die bereits laufende Bevölkerungsreduktion als reine Verschwörungstheorie abzutun. Danach werden die vielen schweren Nebenwirkungen der Genspritzen thematisiert, wie etwa die explodierende Zahl von Fehlgeburten, Schlaganfällen, Herzinfarkten oder Krebs. Bei letzterem erklärt der US-amerikanische Pathologe Dr. Ryan Cole, dass es einen starken Anstieg gerade bei jüngeren Menschen gibt. Es werden viele schockierende Fakten rund um die mRNA-Spritzen und deren skandalöse Zulassung gebracht und auch die Lügenkampagnen der Systemmedien und Politiker thematisiert. Auf Twitter regte sich aber auch berechtigte Kritik. Denn es wird etwa ein Basketballstar der Florida Gators gezeigt, der bei einem Spiel zusammenbricht. Das war allerdings im Dezember 2020, noch vor den Impfkampagnen. Er verstarb nicht plötzlich, wie der Titel der Doku vermuten lässt. Auch eine Frau, die ohnmächtig wird und kopfüber unter einen fahrenden Zug fällt, hat das überlebt, wie ein kurzes Video auf Newsweek beweist. Auch hier wird suggeriert, sie wäre gestorben. Und es gibt noch weitere solch manipulativer Beispiele. Das schadet natürlich der Glaubwürdigkeit des ganzen Filmes und zeigt, wie wichtig es ist, bei den Fakten zu bleiben. Denn der Great Reset und die Agenda der Bevölkerungsreduktion sind voll im Gange, keine Frage. Daher heißt es gegen Ende des Filmes auch völlig richtig, Zitat, diese Monster wollen die Menschheit zerstören. Eiserner Drill, harte Kämpfe und treueste Kameradschaft. Die Fremdenlegion gilt als die härteste Truppe Frankreichs. Im Jahre 1831 wurde sie gegründet, um auch Ausländern die Möglichkeit zu geben, in den französischen Kolonien für Frankreich zu kämpfen. Und auch heute noch schickt Paris die Stoßtruppen an exotische Kriegsschauplätze. Österreicher, die dabei waren, geben meinem Kollegen Bernhard Riegler bei einem Treffen in Wien Einblicke in das Leben eines Legionärs. Sehen Sie jetzt Ausschnitte aus der Sendung.
In den knapp 200 Jahren ihres Bestehens hat sich die französische Fremdenlegion einen beispiellosen Ruf von Tapferkeit, Einsatzwillen und Härte erworben. Aber auch von Geheimnis und Abenteuer. Auch viele Österreicher haben in der Légion étrangère gekämpft. Die Veteranen stehen in enger Verbindung zueinander. Niemals geht der Kontakt zu dieser zweiten Heimat verloren. Wir durften ein Treffen in Wien besuchen und mit den alten Kämpfern dieser berühmten Einheit plaudern.
Und bin über Straßburg gefahren und habe dort die Plakate gesehen. Engagez-vous à la Légion, vous voyez des femmes, vous gagnez des bonions, vous voyez des différents pays et tout ça. Ich habe gesagt, dort müssen wir hin.
Also relativ spontaner Entschluss.
Spontaner Entschluss. Da bin ich also in Straßburg, habe ich angeklopft dort mit noch drei Österreichern, ja, die sind dort mit immer. Dann ist der Sergeant rausgekommen, der Deutsche hat gesagt, was wollt ihr, ihr seid ein bisschen angesoffen, kommt morgen wieder. Dann sind wir am Tag später wiedergekommen und gesagt, der Hass ist hartnäckig, also kommt einer. Und so bin ich in die Legion gekommen.
Die Einsätze und Erfolge der Legion sind mittlerweile Legende. Jeder, der die strengen Aufnahmekriterien schaffte, konnte dort eine neue Existenz beginnen und für Frankreich in den Kolonien des Landes kämpfen.
Ja, nach der Ausbildung ist man in ein Kampfregiment gekommen, so man nicht in die Musik gekommen ist.
Ich war das erste Mal in Afrika als 19-jähriger Bub. Also du bist kein erwachsener Mann mit 19, das ist einfach so. Das habe ich dort sehr schnell rausgefunden. Und wenn du halt dann einmal mit einem Konvoi steckst, weil 500 Meter lang ein Leichen nach der anderen auf der Straße liegt, nach einer ethnischen Säuberung, also solche Sachen, die bleiben da dann schon drin eine Zeit lang.
Es ist viele Male Kamerone gemacht worden in der Legion. Wenn sie irgendwo in Kampfeinsatz waren, übermächtig, der Gegner gesagt, jetzt machen wir Kamerone. Ob das die Chinesen auf der Rückkolonial Guard in Indochina waren, haben die Kamerone gemacht. Bis zum letzten Mal.
Und die ganze Sondersendung Die Fremdenlegion – Veteranen erzählen von Frankreichs härtester Truppe sehen Sie wie gewohnt nur hier bei uns bei auf 1. Und die gute Nachricht kommt zum Schluss und wie jeden Freitag aus der Kategorie Lieblingsplatzerl. Die folgende Nachricht wurde uns von Herrn Alois aus dem bayerischen Schwarzhofen zugesandt. Mein Lieblingsplatzerl ist der Weihnachtsmarkt auf Schloss Guteneck in der Oberpfalz. Leider gab es diesen immer besonders stimmungsvollen und romantischen Weihnachtsmarkt wegen dem Corona-Schwindel 2 Jahre lang nicht. Doch jetzt geht es endlich wieder los. Ich habe es ja nicht sehr weit. Aber viele Gäste nehmen eine lange Anreise in Kauf, weil die Atmosphäre hier auf dem Schloss aus dem 12. Jahrhundert mit seinen gotischen Mauern wirklich einmalig ist. Man gibt sich hier wirklich Mühe, alles zu verzaubern und ein richtiges Wintermärchen entstehen zu lassen. Das ist nicht die lieblose Abzocke, wie sie bei vielen Märkten in den Städten leider schon üblich geworden ist. Wo sich Menschenmassen drängen, um überteuerten Punsch zu trinken, aber ansonsten nichts geboten wird. Auf Schloss Guteneck gibt es noch richtige Advents- und Weihnachtsstimmung in einer pittoresken Umgebung. Gerade auch die Kinder freuen sich, denn es gibt einen Streichelzoo und auch das Christkind und der Weihnachtsmann kommen nebst einigen Engeln. Und deshalb bin ich immer wieder gerne hier, um den Alltag hinter mir zu lassen und die Jahreszeit, die für mich immer schon die schönste war, zu genießen. Die ruhige und besinnliche Weihnachtszeit sollte für uns alle ein Quell der Kraft sein. Das dürfen wir uns nicht kaputt machen lassen. Vielen Dank, Herr Alois, für diesen Tipp und Ihre Worte, denen man nur zustimmen kann. Und wenn auch Sie ein Lieblingsplatzerl oder eine andere gute Nachricht haben, die Sie uns zukommen lassen möchten, dann schreiben Sie uns an gute-nachricht@auf1.tv. Und mit dieser guten Nachricht wünschen wir Ihnen, verehrte Zuseher, noch ein schönes und erholsames Wochenende. Natürlich auch mit dem Auf1-Wochenendprogramm. Morgen Samstag erwartet Sie eine neue Ausgabe von Wirtschaft auf 1 mit dem Thema Die Kaufkraft der Währungen wird leiden. Mit Degussa-Chefvolkswirt Dr. Thorsten Polert. Und außerdem eine neue Folge von Stefan Magnet auf 1 zum Thema Corona-Lage. Impfmassentötung, alles kommt ans Licht. Am Sonntag folgt das Gesundheitsformat von QS24 zur Vergabe des QS24 Award 2022. Verleihung für Mut, Weisheit und Leidenschaft. Und auch wenn man es kaum glauben mag, aber in einem Monat ist Weihnachten. Auf 1 hat 4 wunderbare Weihnachtsgeschichten aufgezeichnet, die jeweils an den Adventssonntagen ausgestrahlt werden. Für den kommenden ersten Adventssonntag haben wir die Weihnachtsgeschichte, als man sich auf Weihnachten noch freuen konnte, für Sie vorbereitet. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.